verkündigen. Letzte Woche haben wir in unserer Stelle, Kapitel 23, als Aussage gehabt, dass Gott durch Josua uns dazu aufgerufen hat, ein Herz zu haben, das nicht geteilt ist, dass wir uns absondern von dieser Welt. Wir haben als Beispiel verwendet ein Mann, der heiratet und sagt zu seiner Frau, du bist auf erster Stelle. Und so weit ist das gut, aber man darf nicht dazu sagen, aber diese andere Frau ist auf zweiter Stelle und diese dritte Frau ist auf dritter Stelle und dann gibt es eine vierte Stelle und ich habe eine lange Liste von Frauen. Du bist halt auf dem ersten Platz. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Sie darf und soll die Einzige sein. Alle Einzige für diesen Mann. Und ich glaube, das wäre irgendwie ganz komisch, wenn bei einer Hochzeit, wo es dann dazu kommt, dass man die Treueversprechen abgibt, dass der sagt, du bist der Erste von drei. Okay, das verstehen wir, oder? Aber jetzt eine andere Idee, also noch zusätzlich dazu. Was, wenn dieser Mann sagt, weißt du, Liebling, du bist die Einzige für mich. Es gibt sonst niemand für mich, nur du. Und dann sagt sie, oh, das freut mich so sehr. Sag mir, Liebling, warum hast du mich lieb? Und er schaut dich an und sagt, also schaut die Frau an und sagt, weißt du, weil Gott mich dazu befohlen hat, dich zu lieben. Es ist Gottes Befehl, dass der Mann seine Frau liebt. Und die Frau sagt, ja, das stimmt und ich freue mich, dass du den Herrn folgen willst, aber gibt's nichts sonst dazu noch zusätzlich? Nein. Nein, ich erfülle einfach meine Pflicht, dich zu lieben. Deswegen liebe ich dich. Die Frau wird enttäuscht sein. Die Frau wird sagen, gibt's überhaupt nichts an mich, das dich dazu bewegt, mich zu lieben? So, nein, bist nicht schön, bist nicht talentiert. Du bist eigentlich ganz durchschnittlich, aber du bist meine Frau, so ich soll dich lieben und ich hab dich lieb. Gott hat mir befohlen. Ich glaube, die Ehe wird nie wirklich ganz aufblühen, oder? Da muss schon, ja, es ist Gottes Plan, aber Gott will, dass wir auch unsere Frauen nicht nur lieben, sondern auch mögen, oder? Ich denke, das ist wichtig. Dass unser Herzen auch eine Neigung, dass wir auch angezogen sind. Und ich glaube, das ist ja ganz normal, dass wenn wir zusammen mit einer Frau sind, wenn der Herr uns zusammengeführt hat, dann sind Dinge vorhanden, wo wir sagen, boah, die ist einfach die Beste, die Schönste. Wie bei mir war es der Fall, wo ich mir überlegt hatte mit Grace, ich war sehr analytisch und überlegte mir, wie kann ich sicher sein, dass das Gottes Wille ist, ich war schon hingezogen, aber ich dachte, das kann nicht genug sein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber was, wenn jemand anders Grace heiraten würde? Wäre ich damit einverstanden? Und da ging mir so ein, was? Jemand anders mit Grace ein Leben lang verbringen? Und ich schaue nur zu und sage, ich freue mich für euch und ich habe niemand und ich habe Grace nicht. Das war mir ganz klar in meinem Herzen, nein, sie ist für mich die absolut Richtige. Wir passten einfach so perfekt zueinander und ich schätze sie so sehr. Es ist gut, dass wir uns absondern, aber es ist auch gut, dass unser Herzen eine Neigung haben, dass wir angezogen sind. Und ich habe eine Frage, die ich stellen möchte, und zwar fühlst du dich angezogen zum Herrn? Merkst du seine Güte? Und ist es für dich lieblich? Und zieht diese Liebe, diese Güte dich an und du sagst, ja, ich möchte dem Herrn folgen. Ich will nicht irgendwas anders mit meinem Leben tun. Wir finden hier in Josua 24 eine Stelle, wo Josua jetzt nicht nur die Leiter und Führer des Volkes zusammengerufen hat, sondern er ruft jetzt das ganze Volk nach Sichem zurück. Dieser Ort ist ein Ort, wo auch vorher das ganze Volk hingekommen ist. Im Kapitel 8 haben wir gesehen, wo sie auf diesen zwei Bergen waren und dort den Bund erneuert haben. Und Sichem ist direkt dort, eigentlich in der Nähe, direkt zwischen diese zwei Berge. Sichem war auch ein Ort, das auch damals haben wir erwähnt, in 1. Mose 12, Verse 6 bis 7, wo Gott eigentlich Abraham direkt begegnet ist. Und Gott auch dann eben Abraham versprochen hat, dass er dieses Land bekommen wird. Und jetzt trifft sich das Volk wieder bei Sichem. Bei Abraham war es die Verheißung. In Kapitel 8 war es dann eben dieses bevorstehende Kampf und wir bleiben dem Herrn treu, bis er dieses Land gegeben hat. Und jetzt, Kapitel 24, das ganze Volk kehrt dorthin zurück und jetzt gehört eben Israel, das Land, dem Volk. Und Josua ruft die Menschen dort dazu auf, nicht bloß Gott zu folgen, sondern etwas mehr. Und das sehen wir eigentlich im Vers, im Vers 21. Entschuldigung. Jetzt habe ich das jetzt nicht gemerkt. Sein Aufruf dazu ist, ihr sollt euer Herzen dem Herrn neigen. Vers 23, Entschuldigung. Er sagt, tut nun, sprach er, die fremden Götter hinweg von euch, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Man neigt sich etwas, wenn man hingezogen ist, wenn man das eigentlich möchte im Herzen. Und wir wollen heute eigentlich zwei ganz einfache Prinzipien aus dieser Stelle betrachten. Ganz einfach. Und zwar, bevor wir das tun, unser Sündenfaktor. Der Mensch neigt dazu. Der Mensch neigt dazu, eine passive Haltung oder beziehungsweise ein geteiltes Herz im Glaubenssachen zu haben. Okay, das ist normal. Das ist fleischlich. Das ist unsere Neigung. Und das, was der Herr will, ist, dass diese Neigung verändert wird. Dass wir eine neue Richtung einschlagen. Das ist an und für sich, was Buße ist. Was Umkehr ist. Jetzt bin ich woanders hingezogen. Ich bin nicht dieser Welt hingezogen, die Götzen dieser Welt, sondern ich bin jetzt zum Herrn hingezogen. Ich möchte zu ihm hin, ich möchte ihm dienen. Kurz gesagt, Gott ist aktiv in deinem Leben. Das sehen wir überall. Und er will und verlangt, dass du auch aktiv ihm nachfolgst. Das ist nichts Neues für uns als Gemeinde, aber das ist die Botschaft dieser Stelle. So lass uns das einfach mit Freude verkündigen. Und ich möchte heute nicht nur diese eine Seite verkündigen, wo es heißt, leg alles dem Herrn hin und folge ihm nach. Ja, aber ich glaube, es gibt einige, viele hier, die das schon als Herzensanliegen haben. Ich möchte eine zweite dazu geben. Und zwar, erkennst du, was für eine Gnade, was für ein Segen Gottes das ist, dass dein Herz dem Herrn eigentlich nachfolgen will? Siehst du, was Gott in deinem Leben getan hat und leg dann nur zu. Mach nur weiter. Wachse in dieser Sache, weil Gott ist gnädig. Er ist gut. Er ist aktiv in deinem Leben. Er bleibt aktiv. Und das, was er in deinem Leben tut und wohin er dich führt, ist gut. Lass dich nicht von ihm ablenken. Folge dem Herrn mit vollem Überzeugung und mit einer totalen Begeisterung. So, als erstes heute, vergiss einfach nicht, was Gott für dich getan hat. So fängt auch Josua an. Lesen wir jetzt die Verse 1 bis 13. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und er rief die Ältesten von Israel, die Häupter, Richter und Vorsteher zu sich. Und als sie vor Gott getreten waren, da sprach Josua zu dem ganzen Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels. Euer Väter wohnten Vorzeiten jenseits des Euphratstromes. Und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau, und dem Esau gab ich das Bergland Seir zum Erbbesitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. Da sandte ich Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich in ihrer Mitte gehandelt habe. Danach führte ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten weg. Und ihr kamt an das Meer und die Ägypter jagten euren Vätern mit Streitwagen und Reitern bis an das Schilfmeer nach. Da schrien sie zum Herrn und er setzte eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen und bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gewohnt. Dann brachte ich euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hand. Und ihr nahmt ihr Land in Besitz. Und ich vertilgte sie vor euch her. Da stand Balak auf, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam rufen, den Sohn Beors, damit er euch verfluche. Aber ich wollte nicht auf Bileam hören, sondern er musste euch beständig segnen. Und ich errettete euch aus seiner Hand. Und als ihr über den Jordan gingt und nach Jericho kamt, da kämpften die Bürger von Jericho gegen euch, ebenso die Amoriter, Perisiter, Kanaiter, Kanaaniter, die Hethiter, die Girgasiter, Heviter und Jebusiter. Aber ich gab sie in eure Hand. Und ich sandte Hornisse vor euch her, die trieben sie aus vor euch her, nämlich die beiden Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, das ihr nicht bearbeitet habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, damit ihr in ihnen wohnen könnt, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Wow! Das ist, was Gott getan hat. Gott hat sein Volk gesegnet. Gott hat viel Gutes getan. Als erstes, was wir aus diesen Versen sehen, ist, dass Gott Israel eben ausgesucht hat für diesen Dienst. Und vielleicht ist es dir auch aufgefallen, dass Abrahams Vater ein Götzendiener war. Manchmal hört man heute von Menschen, ich kann Jesus nicht nachfolgen, weil meine Vorfahren Jesus nicht kannten. Manchmal hört man, wenn ich jetzt zugebe, dass Jesus der einzige Weg ist, was ist dann mit meinen Vorfahren, die Jesus gar nicht kannten? Was, wenn Abraham so gedacht hätte? Der wahre Gott dieser Welt ruft mich dazu auf, ihn nachzufolgen, mein Land zu verlassen, irgendwo hinzugehen, wo er mir zeigen wird. Ich weiß nicht genau wo. Aber Gott ruft mich dazu auf. Aber mein Vater glaubt es nicht. Und hier ist dann die Frage, soll ich mich für meinen Vater entscheiden oder für Gott? Und ich bin überzeugt, dass alle unsere Verwandte, ich habe auch leider, wirklich leider, was kann man sagen, ich habe auch leider Verwandte, die nicht gläubig gestorben sind. Und ich bin überzeugt, dass der Herr Jesus deswegen uns auch Lukas 16 gegeben hat als Gleichnis, weil er uns sagt, dass dieser reiche Mann, der gestorben ist, will, dass der Lazarus zurückgeht und seine Brüder davor warnt, hierher zu kommen. Und Jesus oder Abraham in diesem Geschichte, das Jesus erzählt, sagt, wenn sie auf Mose nicht hören, wenn sie nicht mal auf jemanden hören, der aus dem Tod auferstanden ist. Der Punkt ist, wir dürfen nicht meinen, dass für uns was Neues vorgekommen ist, weil wir vielleicht die Ersten sind, die Jesus durch sein Wort kennengelernt haben. Nein, das ist Gnade. Es muss irgendwann mal anfangen. Es soll irgendwann mal sein, dass jemand aus dem Wort Gottes heraus versteht, was dieser gnädige Gott tut, das annimmt und dann weitergibt an die nächste Generation und an den Verwandten und an andere Menschen. Was für ein Segen. Das ist die Güte Gottes. Und denkt bitte nicht, dass hier es nur für eine gewisse Anzahl von Menschen reicht. Johannes 3,16 macht es ganz klar, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gehörst du zur Welt? Dann liebt Gott dich. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt, damit du errettet werden kannst. Denk nicht an deine Vergangenheit, denk nicht an deine Verwandten, denk an deinen Schöpfer. Was für eine Gnade. Er hat Israel ausgesucht. Und warum hat er Israel ausgesucht? Natürlich deswegen, weil Gott ein Volk braucht, damit der Messias kommen kann. Jesus muss irgendwo herkommen. Er musste ein Volk aussuchen. Und Abraham hat dieses Vorrecht gehabt. Und wie wir schon öfters auch gesagt haben, es war nicht nur Abraham, der damals Gott kannte. Selbst Abraham hat Melchisedek begegnet. Und Melchisedek 10% von seiner Beute gegeben. Warum? Weil er ein echter Priester Gottes war. Der war nicht von Israel. Das war ein ganz normaler Mensch. Ein König. Aber er kannte Gott. Und wir haben auch hier gelesen, dass selbst dieser Prophet Bileam kannte Gott, war aber verdorben in seiner Richtung, in seinem Weg, in seiner Wege, in seinem Herzen. So ist nicht, dass Abraham der Einzige war, der Gott kannte damals, aber Abraham wurde ausgewählt, damit der Messias durch seine Abstammung, durch seine Nachkommen kommen könnte. Deswegen sagte Gott zu Abraham, durch dich wird die ganze Welt, werden alle Nationen gesegnet werden. Gott wirkt. Und er will auch durch dich. Denk daran, vergiss niemals, was Gott für dich getan hat. Was noch? Gott hat Israel befreit. Wir haben kurz hier eine Stelle gehabt, oder Verse gehabt, wo er von Ägypten spricht. Er schickt sie dorthin, damit sie sich dort vermehren können, zu einer großen Nation werden können. Verwendet Josef. Nächste Woche werden wir auch die Verse anschauen, wo es steht, dass die Gebeine, die Knochen von Josef, begraben wurde. So viele hunderte Jahre später geht das Wort in Erfüllung, was Josef gesagt hat. Meine Gebeine sollen nicht hier in Ägypten bleiben, sondern in unserem Land. Gott wird euch dorthin führen. Gott hat sein Volk befreit aus Ägypten. Ägypten ist natürlich ein Bild für diese Welt. Und überlegt dir, was für ein Segen, dass du auch nicht diese nichtige Dinge dieser Welt nachjagen tust, nicht mehr vielleicht oder nicht, hast noch nie begonnen, wenn du jung zum Glauben gekommen bist. Was für eine Gnade, die Dinge, die unser Leben zerstören. Dann siehst du auch in die Verse 8 bis 10, Gott hat Israel geleitet und gelenkt. Sie waren in der Wüste, ja, das war wegen ihrer Sünde, aber er hat sie bewahrt in dieser Wüste. Sie sind nicht alle dort gestorben. Er hat sie vor Bileam bewahrt. Bileam wollte sie Schaden hinzufügen. Wollte sie eigentlich verfluchen. Und Gott sagt, nein. Nein. Und ab Vers 10 finde ich sehr interessant. Ich wollte nicht auf Bileam hören. Das wollte ich nicht. Weißt du, Gott will dich auch nicht fluchen. Gott will dich auch nicht verdammen. Er will, dass du errettet bist. Er will, dass du als Christ ein volles, segenreiches Leben für ihn führst. Das ist, was Gott will. Das ist, was für einen Gott wir haben. Und dann sehen wir auch eben das, was ganz Josua, worum sich das dreht. Gott hat Israel das Land gegeben. Und es steht da ganz klar zum Schluss im Vers 13, schon Vers 12, nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Manche würden sagen, ja, aber wir haben gekämpft. Wie kann er jetzt sagen, nicht durch mein Schwert und durch meinen Bogen? Wer hat dann sonst den Schwert genommen und den Bogen verwendet? Klar, aber die anderen hatten auch Schwerter und Bögen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dieser Segen kam von Gott. Nicht, weil du, Volk Israel, oder wir könnten nicht sagen, weil wir so toll und mächtig und gut wären. Liebe Geschwister, wir sehen hier, einfach Gottes Segen an seinem Volk. Jetzt heute, wir sind nicht Israel, wir sind die Gemeinde. Aber überleg dir, was für einen Segen haben wir als das Volk Jesu, als Gemeinde Gottes heute? Du wurdest auch vom Herrn angesprochen und wegen deiner Sünden überführt. Vielleicht bist du auch der Erste in deiner Familie. Und Gott will durch dich was Neues starten. Du hast auch Gnade bekommen, um von deiner Sünden befreit zu sein. Wir haben solche tolle Zeugnisse in letzter Zeit auch gehört, wie Gott echte Freiheit von Sünde, von lebensdominierende Sünde geschenkt hat. Natürlich, auch hier Kämpfe sind noch vorhanden. Es ist nicht, dass man auf einmal ein Heiliger ist, aber dieser lebensdominierende, gefesselte Zustand ist vorbei. Und überlegt euch, wieso sehr eben der Herr uns leitet und lenkt und schützt, Tag ein und Tag aus. Was für eine Gnade. Und unser Erbe? Hat der Herr uns das Land schon gegeben? Was wartet auf uns, das niemand von uns wegnehmen kann? Wie es im Galaterbrief so wunderbar steht, eine Erbe haben wir. Wir sind Erben mit Christus. Eine herrliche, eine himmlische Erbe. Etwas, das ewig andauert. Ich möchte, und es ist natürlich ganz passend, aber als ich mich dafür vorbereitet habe, habe ich gedacht, es gibt so ein wunderschönes Beispiel für diesen Segen Gottes, gerade jetzt ganz aktuell mit diesen Räumen. Ich möchte jetzt nicht nur darüber reden, aber die, die schon lange in der Gemeinde sind, wissen, vor 4 Jahren hätte niemand gedacht, dass das möglich ist. Damals wurde uns schon gesagt, nur diese Eisenträger einbauen kostet 30.000 Euro. Und das hatten wir schon gar nicht. Aber das hätte sich auch nicht gelohnt. Aber wir haben gemeinsam gebetet. Wir haben gemeinsam den Herrn einfach um seine Führung eben gebeten. Herr, zeig uns den Weg. Damals wäre es auch gar nicht möglich gewesen, aus verschiedenen anderen Gründen. Was hat Gott getan? Wie hat Gott seine Güte gezeigt? Durch diese, ich würde sagen, Kleinigkeit. Es ist nur ein Raum, aber es ist notwendig für seinen Dienst. Es ist nicht eine Seele. Also dieses Raum wird auch irgendwann mal, ja, zerstört werden. Entweder weil es viel zu alt geworden ist und keine Ahnung, der Wind ist sehr stark, vielleicht ist nicht so unsicher, aber wenn nicht durch natürliche Gründe, dann an dem Tag, wo der Herr einfach alles zerstört und neu anfängt. Das ist nicht bleibend. Aber die Menschen, die hier drin sitzen, jeder einzelne von euch, euer Herz, euer Seele, ihr seid ewige Geschöpfe. Gott hat diese Räume uns gegeben, damit wir was tun, das in der Ewigkeit Bedeutung hat. Und zwar Menschen dienen. Wie hat er das ermöglicht? Was hat er getan? Zuerst mal hat er uns eben geführt, dass wir seinen Willen suchen. Herr, du weißt, wir brauchen mehr Platz. Aber es dreht sich nicht um die Räume, es dreht sich um die Menschen. Herr, zeig uns, was du willst. Dann hat der Herr einfach Schritt für Schritt, hat sogar Corona und die Live-Übertragung und verschiedene Dinge verwendet, hat begonnen, dann Leute hierher zu führen, die dann auch in der Lage waren, diese Arbeit zu ermöglichen. Weil er will, dass wir hier bleiben. Wie Sascha gesagt hat, wir haben die ganze Zeit gesagt, Herr, wenn du das nicht willst, mach die Tür zu und zeig uns, wo du sonst uns hinführen möchtest. Er hat immer wieder diese Tür aufgemacht. Aber was hat er verwendet? Er hat Menschen verwendet. Und wenn ich dieses Raum anschaue, wir haben von Sascha gehört, er war müde. Wahrscheinlich immer noch müde. Ich bin auch müde. Es gibt andere Geschwister in diesem Raum, die stundenlang in verschiedene Dinge ihr Zeit und ihr Leben investiert haben. Ganze Samstage aufgeopfert haben. Manche hier haben auch regelmäßig Stunden geopfert, Telefonate geführt, E-Mails geschrieben, alles Mögliche. Es wäre unmöglich gewesen, dass ein Mensch das alleine macht. Ich schon gar nicht. Ich überhaupt nicht. Also hätte einfach nicht funktioniert. Der Herr hat das alles zusammengebracht. Menschen haben viel Zeit investiert. Menschen haben viel Geld investiert. Ich habe noch nicht eine Endsumme, aber wir sind mehrere tausend Euro, die gespendet wurden, weil wir diesen Aufruf gemacht haben, damit diese Sache gemacht werden konnte. Womit hat es begonnen? Mit Gebet. Der Herr hat dann geführt und geleitet. Menschen haben auch gespendet. Der Herr muss natürlich auch ein Herz dafür geben, dass wir unser Geld spenden. Menschen haben Sachspenden gegeben. Viele Menschen haben Zeit und Kraft investiert. Gott hat geleitet, Gott hat gesegnet, aber wem hat er verwendet? Er hat Menschen verwendet, um das zu tun, damit Menschen andere Menschen erreichen können. Und das ist auch, was in Israel damals war. Es war nicht ihr Bogen oder ihr Schwert, aber es war Gott, der diese Menschen verwendet hat, um seinen Willen zu tun, damit er Menschen erlösen kann. Israel existiert nicht wegen Israel. Israel existierte damals wegen Jesus. Damit Jesus kommen konnte. Es dauert noch hunderte Jahre. Die Vorbereitungen sind noch nicht so weit. Aber denk an unsere Zeit heute. Wozu und warum existieren wir als Gemeinde? Wegen uns als Gemeinde? Damit wir uns zusammentreffen und gemütlich gemeinsam Kaffee trinken können, was wir natürlich sehr gerne machen. Das ist nichts dagegen. Aber das ist das, warum wir da sind? Nein. Die Gemeinde existiert, damit wir von Jesus erzählen können, weil der Herr Jesus eines Tages zurückkommt. Wir sind sein Leib auf Erden. Wir dürfen Menschen erzählen von seiner Gnade. So, das bringt uns zu unser zweiter und letzter Punkt heute. Und zwar, wir sehen, wie treu der Herr war. Wir sehen auch für uns heute, wie treu der Herr uns beisteht. Er hat immer, ist immer treu gewesen. Er bleibt immer treu. Gott ändert sich nicht. Und unser zweiter Punkt ist dann ganz einfach, treffe eine aufgeklärte, du sagst, hä, was? Eine aufgeklärte Grundsatzentscheidung für den Herrn. Wir sehen hier in Vers 15, also 14 lesen wir als erstes, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Es ist wirklich traurig, aber man sieht hier, dass trotz allem, was der Herr schon getan hat, gibt es immer noch Götzen im Volk, Götzendiener unter dem Volk. Götzendienst war noch nicht ausgerottet. Das kann uns natürlich auch daran erinnern, dass obwohl wir in Christus 100% gerecht sind, merken wir, wie so sehr wir auch immer noch mit eben unser Fleisch und mit falschen Prioritäten und mit verschiedenen Dingen kämpfen. Der Herr spricht uns auch an und sagt, hey, es gibt eine Richtungsentscheidung, dass du jeden Tag treffen darfst. Jeden Tag, nicht nur einmal. Nicht nur an dem Moment, wo du dich bekehrt hast. Ja, das ist sozusagen dein geistlicher Geburtstag. Aber jeden Tag hast du die Möglichkeit zu entscheiden, wem du dienen möchtest. Vers 15. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen. Ui, das schmerzt, oder? Stellt euch vor, da steht der Josua vor dem ganzen Volk und sagt, wenn es euch nicht gefällt, Gott zu dienen, obwohl er, habe ich nicht erzählt, alles, was er getan hat, und trotzdem gefällt es euch nicht, ihm zu dienen? Aber das darf uns auch wirklich ansprechen, oder? Jesus, der am Kreuz für uns starb und für uns auferstanden ist, und dann gibt es für uns irgendeine Entscheidung zwischen irgendwas Irdisches, ein Götze und Jesus. Und wir sagen, naja, das gefällt mir mehr als Jesus, deswegen folge ich, was weiß ich, Mammon. Warum gefällt uns Jesus nicht? Was haben wir nicht begriffen oder was ist uns so wichtig, dass wir unseren Schöpfer Gott nicht so sehr schätzen, nachdem er so viel für uns getan hat? Da merken wir, das Problem liegt nicht an Gott. Das Problem ist nicht beim Herrn. Das Problem liegt bei mir. Josua sagt, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen euer Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich meine, das ist ja Unsinn, oder? Wenn man daran denkt, die ganzen Götter, die eigentlich Gott ohne weiteres, ohne Problem zerschlagen hat, dieser Götter willst du dienen? Wollt ihr das wirklich? Gefällt euch das besser? Aber schau, welche Grundsatzentscheidung Josua selbst getroffen hat. Josua sagt eben als erstes, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und diese Entscheidung treffen wir nicht nur einmal im Leben, sondern jeden Tag grundsätzlich. Aber es muss eine angebende Entscheidung sein. Es muss irgendwann mal einen Punkt in unserem Leben geben, wo wir sagen, okay, jetzt, Herr, ich gehöre dir. Was du willst für mich, ist, was ich will. Und das ist das letzte Wort. Und ich weiß, ich werde es nicht perfekt machen. Zeig mir, wo ich es nicht erkannt habe, deinen Willen. Aber ich gehe nicht meinen Weg. Ich will nicht meinen Weg gehen. Ich möchte, es gefällt mir, deinen Weg zu gehen. Das ist, was ich will. Josua sagte, ich aber und mein Haus. Josua sagte nicht einfach, das ist für mich einfach persönlich, mir ist egal, was meine Familie macht. Er sagte, wenn ich als Vater, als Ehemann Meine Entscheidung ist, diese Richtung gehen wir. Wir wollen dem Herrn dienen. Wenn du sowas hörst, was tut sich in deinem Herzen? Ist da einerseits eine große Freude, ja, das will ich, aber vielleicht sogar noch dazu ein bisschen Angst? Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Weißt du was? Das ist normal. Ganz normal. Nur die Frage ist, bist du bereit im Glauben, den nächsten Schritt zu gehen? Herr, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber eines weiß ich, du bist gut, du bist treu, du hast in Jesus mir alles gegeben und eines kann ich sagen, ich will durch deine Gnade, ich will dir dienen und sonst nichts. Alles andere passt, soll dir dienen. Ist nicht, ich passe mich dieser Welt an, ich will mich deiner Gnade anpassen, deiner Kraft. Und schau, was Gott tun will. Wir haben jetzt einen Raum hier gestaltet. Das war echt schön. Aber weißt du, was noch schöner ist? Jetzt musst du das nicht sofort machen, aber schau die Leute um dich herum an und überleg dir, was Gott da umbaut. Wow! Sind die Arbeiten fertig an uns? Das ist das Tolle an einem Bauprojekt. Irgendwann mal wird das Ganze abgeschlossen sein. Wahrscheinlich gibt es Wartung, die Klima muss gewartet werden und so weiter. Aber dieses Kapitel ist dann abgeschlossen. Aber unser Leben, wann ist da unser Kapitel, unser Lebenskapitel abgeschlossen? Keine Wartung notwendig, keine zusätzliche Änderungen notwendig, wenn wir beim Herrn sind. Es ist eine abenteuerliche Sache, mit dem Herrn jeden Tag zu gehen. Josua sagt, treff eine Entscheidung. Aber ich habe auch hier gesagt, es ist eine als Hauptpunkt eine aufgeklärte Grundsatzentscheidung. Aber habt ihr das gelesen? Wir lesen jetzt weiter, Vers 16. Da antwortete das Volk und sprach, das sei fern von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten und aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Gott hat uns gesegnet. Und er hat vor unseren Augen diese große Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir hindurchgezogen sind. Und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben, ja auch die Amoriter, die im Land wohnen. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Man würde meinen, dass der Josua sofort darauf antwortet und sagt, prima, super, wunderschön, freut mich, mach mal das. Aber schau, was Josua schreibt, was er sagt. Josua aber sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Hä? Was? Ihr schafft es nicht. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Götter dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Da sprach das Volk zu Josua, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Da sprach Josua zu dem Volk, ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen, wir sind Zeugen. So tut nun, sprach er, die fremden Götter hinweg von euch, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. So machte Josua an jenem Tag einen Bund mit dem Volk und legte ihnen Satzungen und Rechte vor in Sichem. Und Josua schrieb diese Worte an in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf, unter der Terebinther, die bei dem Heiligtum des Herrn waren. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeugen gegen uns sein, denn er hat alle Worte gehört, die der Herr zu uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. Was hat Josua hier getan? Sie sagen, ja, wir wollen Jesus, wir wollen Gott folgen. Er sagt, nein, so nicht. So geht's nicht. Wenn ihr das Ja dazu sagt, dann müsst ihr auch die Götzen hinwegtun. Es geht nicht beides zusammen. Genau das, was ja eben die Führer und Leiter des Volkes in Kapitel 23 gesagt hat. Ihr müsst euch absondern von dieser Götzen, von dieser ganzen Sachen. Das ist auch genau das, was wir im Neuen Testament haben. Eine Stelle, die uns alle sehr bekannt ist, in Römer 12. Nachdem Römerbrief uns das Evangelium so wunderbar erklärt und darstellt, dann kommt diese Römer 12 Stelle. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Eben Barmherzigkeit Gottes. Alles, was er für uns getan hat. Wir haben genau das Gegenteil verdient. Er hat uns so viel Gutes gegeben. Da er so barmherzig ist, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Eine veränderte Denkweise, eine neue Neigung, eine neue Richtung. Und wie Josua sagt, neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Nicht einfach seid diszipliniert und entscheide dich für Gott, sondern das, was wir auch immer wieder gesehen haben, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Was tut das in deinem Herzen, wenn du solche Worte hörst? Ist da auch so eine Quelle, eine Wirkung, wo sagt, ja, das will ich zunehmend mehr und mehr. Wir haben gesungen. Herr, ich möchte dich mehr lieben. Und in deinem Herzen ist das da. Wo kommt sowas? Das ist Gnade. Ist es nicht da? Ist da ein großer Fragezeichen? So, ich weiß nicht, was das ist. Dann suche Gott. Bitte dem Herrn, dass er dir das klar macht. Und verstehe, ein geteiltes Herz führt in die falsche Richtung. Josua gibt das, ruft das Volk dazu auf, Jesus, Gott, mit ihrem ganzen Kraft zu tun, zu folgen. Eine Frage an uns allen. Wir haben jetzt dieses große Projekt. Wir haben uns sehr reingesteigert in vielen Bereichen. Wenn das Projekt fertig ist, sind wir bereit, mit der gleichen Kraft geistliche Ziele zu verfolgen? Das ist eine Art geistliches Ziel, natürlich ein Raum zu gestalten, damit man es für den Herrn nützen kann, aber was, wenn es um was anderes geht? Wenn wir 1-2 Stunden am Tag mehr Bibel lesen oder Zeit im Gebet verbringen und sagen, weißt du, Herr, das ist das, was mich wirklich bewegt. Das ist, wo mein Herz hingeneigt ist. Das ist, was ich will. Sind wir bereit, grundsätzlich dem Herrn mehr zu lieben? Manchmal ist es echt schwer. Ich habe eine Situation erlebt in meinen ersten Jahren hier in Österreich. Ich glaube, das war 2002. Wahrscheinlich circa 2002. Und damals durften wir auch noch mit der Manu Bibelgemeinde dienen, Grace und ich. Wir waren drüben mit den Hudsons und es war eine sehr schöne Zeit. Wir haben viel gelernt. Die Hudsons waren sehr geduldig mit uns. Aber da war mein Mann, der war nicht jung. Der ist schon längst jetzt in der Ewigkeit. Aber dieser Mann hieß Rudy. Der kam als Gast. Nicht regelmäßig, aber immer wieder in der Gemeinde. Damals war er 43 Jahre alt. Ich war so circa 30 damals. Ich weiß, schwer so vorzustellen. hatte sogar Haare damals und war ganz anders. Rudi war ein ehemaliger heroinsüchtiger Mann. Rudi war dann in Methadonbehandlung. Aber man hat gemerkt, Rudi in seinem Herzen kam nicht weg von dieser Vergangenheit. Natürlich vergisst man das nicht. Aber als man mit ihm darüber gesprochen hat, da ging es richtig los. Dann hat er erklärt, welche Wirkungen diese Drogen haben, welche Wirkungen diese Drogen haben, wie man sich fühlt, wenn man das macht. Es war, als ob in seinen Gedanken, in seinem Herzen, er diese Szene nie verlassen hat, sondern musste das verlassen, weil er wusste, sonst komme ich um. Sonst werde ich sterben. Ich habe versucht, Rudi in dieser Sache zu helfen. Hey, was liebst du am meisten? Die traurige Sache ist, er ist nie aus seiner Vergangenheit wirklich vom Herzen weggegangen. Obwohl eigentlich er technisch gesehen nicht mehr Heroin genommen hat, war immer noch ein süchtiger Mann. Übrigens, das ist einer der Gründe, warum solche Behandlungen richtig abhängig machen, nicht besonders hilfreich. Das ist, wie die Ärzte sagen, für dich gibt es keine Hoffnung, deswegen werden wir dich einfach auf diese Methadon oder irgendwelche andere Substanzen einfach irgendwie unter Kontrolle halten. Aber wie wir gehört haben, Jesus ist die Hoffnung. Jesus befreit wirklich. Nur Rudi hat nie diese Grundsatzentscheidung in seinem Herzen getroffen. Und dann, ein, zwei Jahre später, starb der Rudi an irgendeinem Cocktail von Medikamente, die er bekommen hat. Nicht absichtlich. Aber weißt du, wenn man schon so viel nimmt und dann trifft man Schlaftabletten mit dem falschen irgendwas anders zusammen auf den falschen Zeit, dann auf einmal, das ist alles Gift. Und sie haben ihn tot in seiner Wohnung aufgefunden. Sein Herz hat diese Szene niemals verlassen. Ich hoffe, dass er tatsächlich gläubig war, ich weiß es nicht. Aber sein Herz war nicht auf dem richtigen Weg. Manchmal für uns auch, manchmal redet man mit Menschen und sie erzählen von den guten alten Zeiten, als ob sie gute alte Zeiten waren, bevor sie Jesus kennengelernt haben. Es waren keine guten alten Zeiten. Verlorene Zeit. Aber dann, wenn du mit jemandem redest, der wirklich zum Glauben kommt, die erkennen das und sagen, bin ich dankbar, dass der Herr mich daraus befreit hat. Das war verlorene Zeit. Aber jetzt habe ich eine neue Richtung. Jetzt führe ich mein Leben für den Herrn. Ich habe Lebenssinn. Ich habe Lebensfreude in Jesus. Das ist alles damals, aber Jesus ist jetzt alles für mich. Eine neue Neigung, eine neue Liebe für den Herrn. Salomo ist leider auch kein gutes Beispiel. Warum hat Salomo dem Herrn verlassen? Es steht in 1. Könige 11, Vers 1 bis Vers 6. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen. Neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische. Warte mal, diese Völkersgruppen kennen wir irgendwie, oder? Sind nicht das die Völkersgruppen, die Gott aus dem Land vertreiben wollte? Und jetzt sind sie immer noch da und der König Israel heiratet sogar welche von diesen Gruppen. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hätte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das muss ein Riesenstress gewesen sein, er hatte 700 fürstliche Frauen. Stellt euch vor, unglaublich. Und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Wir sehen auch hier, Beziehungen können unser Herzen verleiten, in eine falsche Richtung führen. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendete seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidoner und Milkom, dem Greuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht völlig nach, wie sein Vater David. Liebe Geschwister, Beziehungen und Begierden, heute Riesenthema ist natürlich Beziehungen, Pornografie, verschiedene Freundschaften, Menschen, die uns wegziehen, Dinge, die uns wegziehen vom Herrn und irgendeinen anderen Genuss, das vorübergeht, uns dorthin zieht. Welche Neigung hat der Herr in deinem Herzen? Wenn du Jesus mit deinem ganzen Herzen voll und ganz liebst, dann suchst du Kontakt mit anderen Menschen, die Jesus auch mit ihrem ganzen Herzen lieben. Und du kannst dir nicht wirklich vorstellen, eins zu sein oder in einer Verbindung zu sein mit jemandem, der Jesus ablehnt. Wenn man natürlich zum Glauben kommt und der Partner ist noch nicht gläubig, das ist was ganz anderes. Davon rede ich jetzt nicht. Aber eine neue Beziehung einzugehen mit jemandem, der nicht mal den Herrn Jesus kennt, das zieht unser Herzen weg vom Herrn. Liebe Geschwister, Jesus selbst sagte in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und wenn du das hörst und in deinem Herzen geht ein riesiges Amen. Ja, das stimmt. Herr, hilf mir. Dann danke dem Herrn dafür, dass er in deinem Leben so gewirkt hat, dass du diese Einstellung hast. Aber wenn in deinem Herzen irgendwas anderes vorkommt wie, ja, aber, was wenn, Herr, ich brauche das, oder es gibt keinen anderen Weg, oder was sonst? Überlegt euch, denkt darüber nach. Und nochmal die Frage, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Wenn es euch nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, warum nicht? Kennst du Jesus nicht? Und ich möchte uns alle dazu ermutigen und aufrufen, jeden Tag dieses Aufgeklärte, in eigener Kraft schaffe ich das nicht. Ich darf aber die Götzen in meinem Leben ablegen, so wie Römer 12 sagt. Ich darf da Buße tun und sagen, Herr, nicht was ich will ist wichtig, sondern was du willst. Und Herr, führe du mich Tag ein und Tag aus. Aufgeklärt. Es kostet uns was. Aber dann trifft die Grundsatzentscheidung. Jeden Tag, mein Leben gehört dem Herrn. Und Herr, was auch immer du mir zeigst, das ist immer für mich der letzte und die richtige Antwort für jede Entscheidung in meinem Leben. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ist etwas, das zur Lebensfülle und Freude führt. So, am 5. September gibt es einen Taufgottesdienst. Bist du getauft? Glaubst du an Jesus? Warum lässt du dich nicht taufen? Was hält dich davor zurück, dich taufen zu lassen? Bist du schon getauft? Was hält dich davon zurück, dem Herrn zu dienen? Triff die Grundsatzentscheidung für den Herrn. Und sei bereit, nicht nur so halb dem Herrn zu folgen, sondern wirklich ganz, hundertprozentig dem Herrn voll und ganz aus Dankbarkeit und Liebe zu folgen. Genau das war die Botschaft, die Josua damals an Israel gegeben hat. Und es ist die gleiche Botschaft für heute, weil wir Menschen ändern uns nicht. Wir Menschen sind gleich heute wie damals. Damals hatten sie kein Handys, sie hatten keine Laptops, aber sie hatten die gleiche Herzensanliegen, wie wir heute haben. Herzensherausforderungen, wie wir heute haben. Und die Gnade und Güte Gottes reicht auch für uns aus. In Christus haben wir alles, was wir brauchen. So jetzt, die Frage. Und ich möchte, dass ihr für euch persönlich diese Frage in eurem Herzen auch jetzt gerade nicht laut, nur still zwischen euch und dem Herrn. Die Frage lautet, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Wie antwortet ihr auf diese Frage? Sagt ihr, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Ist das deine Antwort? Die Frage ist dann, was bedeutet das morgen? Wie spielt sich das in deinem Leben am Dienstag, am Mittwoch aus? Wie verändert das dein Leben? Und wenn du merkst, ja, schon, Schritt für Schritt, es verändert mein Leben, lobe Gott dafür und bleib dran. Und wenn du noch nicht eine Grundsatzentscheidung für Jesus getroffen hast, was hält dich davon zurück? Was brauchst du mehr als einen Herrn, der für dich gestorben ist, der für dich begraben wurde, der für dich auferstanden ist, der für dich lebt und der dich dazu aufruft, diese Gnade einfach im Glauben anzunehmen? Was hält dich zurück? Was brauchst du mehr? Glaube und Folge.